Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, blicken wir einmal 53 Jahre zurück. Am 3. Mai 1969 wird der damals 8-jährige Björn Steiger in Winnenden auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad von einem Auto angefahren, liegt 57 Minuten schwer verletzt auf der Straße und stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus wegen fehlender zeitnaher professioneller Hilfe, vermutlich an den Folgen eines Schocks. Aufgrund dieses tragischen Ereignisses gründete der Vater Siegfried Steiger noch im Juli desselben Jahres die Björn-Steiger-Stiftung, welche bis heute das Rettungssystem in Deutschland weitgehend revolutioniert hat. Und mein heutiger Gast ist der Bruder des verunglückten Jungen von damals und seit 2010 Präsident der Björn-Steiger-Stiftung. Herzlich willkommen bei Inside, Pierre-Henrik Steiger.
Hallo.
Herr Steiger, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehme für mich und meinen Podcast. Wie immer die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Wie geht's Ihnen?
Wie kann es mir anders gehen als gut? Nein, das ist super und schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank. Schön, dass es Ihnen gut geht. Ich habe es gerade in der Anmoderation nur angeschnitten, was die Björn-Steiger-Stiftung genau ist. Vielleicht können Sie es nochmal in Ihren Worten erklären, was genau Sie bis heute machen.
Oh, in einfachen und schnellen Worten ist das ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich sehr breit aufgestellt sind. Also in Kurzform sage ich immer, wir sind so ein bisschen der Think Tank in der Notfallhilfe oder auch in der Notfallmedizin. Wir denken so ein bisschen immer voraus und Dinge, die andere vielleicht so nicht auf den Weg bringen, machen wir dann eben auch selber. Zum Beispiel, das ist halt, oder mit dem werden wir bis heute häufig noch identifiziert, das waren die Notruftelefone an den Straßen, also an den Landstraßen, Bundesstraßen, Kreisstraßen, an den Autobahnen, die haben wir auch initiiert, aber da waren wir nie der Betreiber. Der Aufbau in der Luftrettung, also die DRF Luftrettung, ursprünglich Deutsche Rettungsflugwacht, ist ja vor 50 Jahren auch durch die Björn-Steiger-Stiftung mitgegründet, aufgebaut und mitfinanziert worden. Über 30 Jahre lang mit. Ja, und heute versuchen wir halt vor allen Dingen in den Strukturen und eben auch in der Digitalisierung, ich sage mal, sehr viele Beispiele nach vorne zu bringen, weil wir einfach sagen, der Rettungsdienst tatsächlich per se in Deutschland, der bedarf im Prinzip einer neuerlichen Revolution, ähnlich wie vor 50 Jahren. Und da haben wir gerade sehr viel zu tun und auch ziemlich viel dicke Bretter zu bohren und kämpfen auch tatsächlich gegen sehr viel Widerstand.
Sehr schön. Ich habe es gerade vorher in der Anmoderation erzählt, Ihr Bruder ist vor 53 Jahren durch einen Autounfall verstorben. Sie sind 1971 geboren, haben ihn also gar nicht mehr kennengelernt, oder?
Richtig. Daher bin ich das, ich sag mal, emotional ein bisschen befreit.
Okay. Was wissen Sie aber über ihn? Was war er von Kind?
Dazu muss ich Folgendes sagen. Ich habe natürlich viele Jahre eigentlich erst nur die Sichtweise meiner Eltern gehört. Mhm. Und da denkt man natürlich dann auch selber als Kind, naja, ist ein bisschen verklärt, das ganze Bild. Für mich war spannend, als wir den 50. Todestag hatten, haben seine ehemaligen Klassenkameraden und auch eine Lehrerin von ihm einen Gedenkgottesdienst abgehalten. Also die haben den mit organisiert, die haben ihn abgehalten und die haben dann tatsächlich mal eine Stunde erzählt, was er für ein Kind gewesen sei. Und da habe ich dann für mich nur gedacht, wow, das ist ja noch intensiver, was die von sich geben, als das, was meine Eltern immer von sich gegeben haben. Also in der Form heißt es, oder was die alle erzählt haben, es ist eher unheimlich sich für andere schon immer eingesetzt hat, dass er auch in der Klasse derjenige war, der immer Streit geschlichtet hat, der, wenn jemand traurig war, versucht hat, ihn aufzuheitern und sehr empathisch, also das war der Begriff, der immer wieder kam, dass es ein unglaublich empathisches Kind gewesen sei, sehr aufgeweckt und in jeglicher Hinsicht, wie gesagt, bemüht. Und er muss in der Klasse schon einen sehr großen Eindruck auch hinterlassen haben, weil auch tatsächlich seine ehemaligen Klassenkameraden, mit denen ich dann auch tatsächlich mehr und mehr reden konnte, meinten, das hat für sie allesamt sehr lange nachgewirkt. Und zwar auch unabhängig davon, was da mit dem Unfall war, sondern auch schon davor. Bei dem Gottesdienst als Beispiel wurde eine Passage aus dem Tagebuch einer Mutter von einem seiner besten Freunde vorgelesen. Und der Text war auch schon formuliert vor dem Unfall, wo sie sich über ihn ausließ in diesem Tagebuch, wie besonders er eigentlich sei und welcher Glücksfall er wäre für die ganzen Freunde um ihn herum. Also daher ist für mich natürlich schwierig nachzuvollziehen, weil ich habe ihn nicht kennengelernt, aber ich fand es schon sehr erstaunlich, weil solche Formulierungen hatte ich im Vorfeld selbst auch heute aus meinem eigenen Umfeld sonst über keinen anderen Menschen in irgendeiner Form gehört. Also deshalb muss er tatsächlich irgendwie auffällig gewesen sein.
Und er war erst 8, als er gestorben ist, damals durch einen Unfall mit einem Auto, als er mit dem Fahrrad vom Schwimmbad nach Hause fahren wollte. Und es hat zu lange gedauert, bis der Rettungswagen vor Ort eintraf. Ihren Eltern wurde angesichts dieser schlimmen Tragödie dann bewusst, dass das Rettungswesen in Deutschland unterentwickelt bzw. gar nicht vorhanden war, woraufhin sie die Björn-Steiger-Stiftung gründeten. Was ich mich jetzt frage, warum ist es vorher noch niemandem aufgefallen, dass das Rettungssystem damals noch nicht gab oder so schlecht war?
Eine historische Kurzkorrektur. Er war nur zu Fuß unterwegs. Sein Freund war mit dem Fahrrad und er schob aber sein Fahrrad.
Okay.
Aber es ist tatsächlich so, häufig hieß es immer, er wäre mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Aber er war tatsächlich zu Fuß. Genau der gleiche Fall, der eben auch bei meinen Eltern dann war. Nämlich jeder glaubte, es sei ein Einzelschicksal gewesen. Niemand hat es so in Zusammenhang gebracht, dass es einfach viel häufiger so ist. Und andere wiederum dachten, das ist sozusagen halt der Gang der Dinge, das ist so zu akzeptieren. Man nannte das damals auch der Blutzoll der Industrialisierung oder auch der Mobilität. Und dann hat man sich in Anführungszeichen mit diesem Blutzoll irgendwie halt abgefunden. Aber dass man das tatsächlich ändern könnte, daran hat eigentlich keiner so richtig gedacht. Und mein Vater ist halt schon immer so gestrickt gewesen, er ist ja von Haus aus Architekt, dass er immer sehr tief ins Detail guckt und dann auch wissbegierig ist und die Zusammenhänge verstehen will. Und er hat sich dann einfach mit Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst zusammengesetzt und hat sich mal erzählen lassen, was denn da tatsächlich los ist. Und als er dann hörte, dass es alleine hier im Ort Winnenden, wo das mit meinem Bruder ja auch passierte, auch ständig und jederzeit diese Fälle auftauchen und die Polizei gleich mehrere noch mit auflisten konnte aus jüngster Vergangenheit, wo es genau gleich lief, da hat mein Vater gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Hat dann sich eben aufgemacht zu sagen, wir müssen den Rettungsdienst, den es damals effektiv gar nicht als Rettungsdienst gab. Das lag auch daran, es gab keine Zuständigkeiten, es gab keine Regeln, es gab keine Gesetzgebung, es gab einfach gar nichts. Und er war noch nicht mal 24 Stunden besetzt, weil der Rettungsdienst größtenteils in der gesamten Bundesrepublik ehrenamtlich war. Mhm. Es gab fast keine Hauptamtlichen, nur in Großstädten. Und das kann man sich heute eigentlich auch nicht mehr vorstellen. Oder dass der Rettungsdienst um 18 Uhr Schichtende hat. Und wenn nach 18 Uhr was passiert, Pech gehabt.
Das war, glaube ich, im Jahr 69, oder?
69, ja.
Und so viel ich rausgefunden habe, hatten damals schon alle Taxis Funk im Auto, aber die Rettungswagen noch nicht.
Ja.
Warum eigentlich?
Das war eine Kostenfrage. Weil der Rettungsdienst, es gab ja gar keine Finanzierung wirklich für den Rettungsdienst. Und jetzt, ich sag's mal so rum, als die Stiftung dann mit ihren ersten Spendengeldern, das war tatsächlich die erste Aktion, die Finanzierung von Funkgeräten in Rettungsfahrzeugen, da war das Funkgerät teurer als das Rettungsfahrzeug. Deshalb hat mein Vater immer gesagt, Leute, wenn ihr das Auto versichert, bitte versichert das Funkgerät extra mit, weil es hat einen höheren Wert als das Gesamtfahrzeug. Das waren damals einfach die Kostenstrukturen. Bei den Taxiunternehmen, die haben das sozusagen durch ihre Einnahmen gegenrechnen können, aber im Rettungsdienst gab es keine Abrechnungsmodalitäten in der Form. Und deshalb haben die natürlich immer jeden, damals ja noch Pfennig, noch nicht Cent, immer zweimal rumgedreht, für was sie eigentlich tatsächlich Geld ausgeben.
Also ich bin ja nach 69 geboren, weit nach 69. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es kein Funkgerät in einem Rettungswagen gibt.
Ja, aber das war tatsächlich Tatsache. Also das nennt sich ja dann BOS, also das heißt ja Behördenorganisationssystem. Das ist die offizielle Bezeichnung für diese Funksysteme, mit denen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst funken oder damals dann funken. Und ja, die Stiftung waren diejenigen, die den BOS-Funkverkehr in den Rettungsdienst tatsächlich erst reinbrachten. Der war nicht vorgesehen.
Das heißt, Ihr Vater hat dann die Stiftung gegründet und hat dann Spenden gesammelt?
Genau. Also wir waren keine klassische Stiftung in der Form, weil normalerweise ist ja Stiftung, jemand bringt viel Kapital und dann wird aus den Zinserträgen das alles finanziert. Hier war die Stiftung auch die gesamten Anfangsjahre noch nicht mal wirklich eine Stiftung, sondern sie war ein eingetragener Verein. Sie hieß zwar Stiftung, aber sie war juristisch ein Verein. Und dementsprechend hat man einfach die ganzen Spendengelder eingesammelt, um sie zielgerichtet gleich für solche Projekte wieder auszugeben. Und die Stiftung selber als Stiftung bürgerlichen Rechts ist dann erst 2007, 2008 gegründet worden. Dann haben wir sozusagen das umgesetzt, für das uns sowieso jeder immer gehalten hat, nämlich für eine richtige Stiftung. Wobei den e.V., den gibt es auch bis heute noch. Also das heißt, die eigentlichen Strukturen, die haben wir schon noch auch ein bisschen beibehalten, also ein bisschen auch aus historischen Gründen. Aber heute liegt das Hauptgeschäft nicht mehr im e.V., sondern tatsächlich in der Stiftung bürgerlichen Rechts.
Okay. Wen hat Ihr Vater da alles mit ins Boot geholt für diesen Verein?
Seine damaligen Freunde. Also das heißt, das waren Unternehmer, also zum Beispiel Hermann Gieser, hier große Messerfabrik nach wie vor, auch in Winnenden, dann Heiner Lebherz, der dann später oder kurze Zeit später schon Oberbürgermeister in Winnenden geworden ist. Günter Kress. Günter Kress war in der deutschen Medienlandschaft damals ich will nicht sagen Legende, aber eine ziemlich große Größe, weil er hat ein Medienblatt rausgebracht, nur für Journalisten. Das war sozusagen das Fachmagazin für Journalisten. Und damit hatte er damals fast so eine Art Monopolstellung. Also das heißt, er hat jeden Journalisten locker erreicht, was natürlich für so eine Stiftung sehr wichtig war. Ein Zahnarzt, ein Versicherungsvertreter und so war das Ganze zusammengestellt. Und ich muss in einem Punkt, Sie sprachen vorhin davon, mein Vater hat die Stiftung gegründet, da legen wir immer großen Wert drauf, mein Vater und vor allen Dingen auch meine Mutter. Also das heißt, meine Eltern gab es immer nur im Tandem.
Alles klar. Also überall immer nur von Ihrem Vater geredet, wenn man das hört irgendwie? Oder?
Ja, das liegt daran, meine Mutter hat sich, also sie hat eine Aufteilung. Mein Vater war das Gesicht nach draußen für die Öffentlichkeit. Und meine Mutter hat sozusagen den gesamten internen Bereich abgebildet. Also das heißt, ohne meine Mutter hätte es die Stiftung gar nicht gegeben, weil sie hat wirklich die gesamte Verwaltung gemacht. Sie hat alle Spenden selber mit verbucht. Man muss sich jetzt mal auch vorstellen, erst 1974 hatte die Stiftung ihren ersten festangestellten Mitarbeiter. Und wenn ich mir dann mal auch aus heutiger Sicht für uns kaum noch vorstellbar überlege, was in dieser Zeit gemacht worden ist. Die Notruftelefone, die Notrufnummer 110112, Babynotarztwagen, Notarztwagen, also der 24-Stunden-Notarztsystem aufgestellt, die Vorausrüstwagen oder damals noch Schnellbergungswagen für die Feuerwehren mitentwickelt und. Da gab es so viel in den Anfangsjahren. Und das alles ohne einen festangestellten Mitarbeiter.
Wie viele Mitglieder hat die Stiftung heute?
Mitglieder?
Mitarbeiter.
Mitarbeiter. Wir sind heute bei 50 Mitarbeitern.
Okay, alles klar. Wir haben es gerade gesagt, 69 war die erste Aktion mit dem Funk im Krankenwagen. 2 Jahre später folgte dann der nächste große Vorstoß. Die Stiftung finanzierte 100 Notrufsäulen in mehreren Bundesländern, weil diese ihre Mitfinanzierung damals ablehnten. Wie genau mussten Ihre Eltern damals vorgehen, damit das möglich werden konnte? Da steckt doch bestimmt auch eine Menge Bürokratie dahinter, oder?
Ja, also da war es dann, Also die Geschichte ist eigentlich ganz witzig. Mein Vater hat das erste Notruftelefon aufstellen wollen, ging dann eben zur Straßenmeisterei, die dann gemeint haben, oh, Bundesstraßen, wenn sie da was hinstellen wollen, da müssen sie ins Landesverkehrsministerium gehen. Das Landesverkehrsministerium hat dann gemeint, oh nee, dafür sind wir nicht zuständig, ist ja eine Bundesstraße, da müssen sie zum Bundesverkehrsministerium gehen. Und dann hatte mein Vater tatsächlich aus einer anderen Geschichte heraus einen Termin damals mit dem Bundesverkehrsminister Schorsch Leber und hat ihm dann gesagt, Sie, ach, Herr Minister, bevor ich jetzt hier noch gehe, ich habe noch einen Punkt, ich brauche von Ihnen Genehmigung für das Aufstellen von Notruftelefonen an Bundesstraßen, woraufhin der Minister ihn anguckte und gesagt, also Herr Steiger, bei aller Liebe, mit sowas beschäftigen wir uns hier gar nicht, weil das macht doch die unterste Straßenbaubehörde bei uns und nicht der Bund. Und daraufhin hat mein Vater sich dann entschieden zu sagen, okay, wenn keiner sich zuständig fühlt, dann stelle ich jetzt einfach mal Notruftelefone auf.
Ohne Genehmigung?
Ohne Genehmigung. Okay. Und hat dann sich gedacht, irgendeiner wird sich ja dann schon mal melden. Wobei die Geschichte hat, wie so vieles bei uns, immer noch eine Zweitgeschichte.
Okay.
Denn als mein Vater dann das erste Notruftelefon an der Straße stellen wollte und man brauchte ja einen Festnetzanschluss damals. Und damals gab es ja auch nicht die Telekom, sondern die Deutsche Bundespost. Und die haben ihm dann erklärt, naja, Moment, Telefonleitungen können wir nur in Häuser legen und nicht irgendwo an die Straße. Wir brauchen ein Haus. Und da war er schon etwas frustriert, weil er sich die Frage stellte, wie soll das jemals gehen? Und dann fuhr er aber mal an der Straße vorbei, wo er jemanden von der Bundespost sah, auf der am Straßenrand knien sah. Und er telefonierte aus einem kleinen Wetterschutzkasten heraus. Er hat angehalten und hat gemeint, Entschuldigung, haben Sie hier einen Hauptanschluss? Und er hat gesagt, natürlich ist das hier ein Hauptanschluss, wir haben den überall. Und dann hat er gemeint, ja, aber das geht doch nicht, so kein Haus. Und dann hat er ihm erklärt, dieser Wetterschutzkasten ist juristisch ein Haus.
Okay.
Woraufhin mein Vater dann eben die Wetterschutzkästen aufstellte und dann als die Post kam, hat gemeint, Entschuldigung, wir sehen immer noch kein Haus. Und dann meinte mein Vater, Sie müssen tiefer gucken. Dieser Wetterschutzkasten ist Ihr Haus. Also so ging die ganze Geschichte tatsächlich los. Und um es dann anderweitig noch zu erzählen, ja, es kam dann ausgerechnet ein Team vom ZDF, das war damals ZDF-Magazin, mit Löwenthal, das war damals so der Straßenfeger eines großen Nachrichtenmagazins im Fernsehen. Es gab ja auch nur zwei Fernsehkanäle mit ARD und ZDF, beziehungsweise noch die dritten dazu. Und während das ZDF da war und drehen wollte über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Notruftelefone, meldete sich tatsächlich jemand vom Landratsamt, in dem Fall, das war das Landratsamt Ansbach, die meinen Vater darauf hinwiesen, er hätte vollkommen illegal zwei Notruftelefone im Landkreis Ansbach aufgestellt, woraufhin mein Vater meinte, da sind sie nicht richtig informiert, es sind nicht zwei, es sind 18. Woraufhin er dann sagte, die müssen sofort weg. Mhm. Und mein Vater meinte, das ist gut, dass Sie jetzt anrufen. Ich habe hier gerade das ZDF da. Wie war noch Ihr Name? Weil dann nehme ich jetzt einen Spaten. Wir fahren dann da jetzt raus. Und dann werde ich jetzt im Landkreis Ansbach mit dem ZDF zusammen erst die Notwendigkeit beschreiben. Und dann sagen, aber aufgrund der Anweisung vom Herrn sowieso, müssen die jetzt alle wieder weg. Und dann war der total von der Rolle und hat gemeint, man möge ihm bitte 5 Minuten geben. Und nach 5 Minuten rief er an, hat gesagt, Sie haben die Genehmigung für nicht nur Ansbach, sondern er ist eigentlich sogar für Gesamtbayern zuständig. Er hat jetzt soeben die Genehmigung für Gesamtbayern erteilt. Und der hatte aber so Angst, dass er am nächsten Früh nachts oder morgens um 4 Uhr kam ein Motorrad-Kurierfahrer mit einem Staatsschnellbrief, in dem das bestätigt wurde, dass die Genehmigung für ganz Bayern da war. Ja, und so nahm das dann sukzessive in der Bundesrepublik ihren Lauf.
Man muss sich nur zu helfen wissen, oder?
Ja, yeah, manchmal, wenn keiner sich zuständig fühlt, dann muss man es einfach machen und dann wird sich, wie gesagt, irgendwann einer melden.
Das stimmt, ja. Sie haben es gerade gesagt, heutzutage kann man überall in Deutschland bei einem Notfall wie selbstverständlich die 112 wählen. Auch das ist ein Verdienst der Björn Steiger Stiftung. Diese hat 73 allerdings die Bundesregierung verklagt, weil es dieser nicht gelang, die 112 bundesweit zu etablieren. Die Klage wurde aber abgewiesen. Wie kam es dann noch dazu, dass man heute überall 112 wählen kann?
Das war der Trick, den mein Vater von Anfang an verfolgt hatte. Und okay. zwar, die Bundesregierung hat immer gesagt, wegen Unfinanzierbarkeit, und das lässt sich technisch nicht bundeseinheitlich darstellen, und es gab viele Gründe. Und dazu muss man dann erst auch die Geschichte ganz kurz von vorne erzählen. Okay. Dann ist mein Vater hergegangen, weil jeder gesagt hat, viel zu teuer, aber keiner konnte sagen, was es kostet. Daraufhin hat mein Vater bei der Bundespost bzw. bei der Oberpostdirektion Stuttgart angerufen und meinte, sie, ich würde gerne die Notrufnummer 110 und 112 für den gesamten Regierungsbezirk Nordwürttemberg, das ist ungefähr der heutige Regierungsbezirk Stuttgart, mit 19 Landkreisen aufsetzen. Was soll denn das Ganze kosten? Mhm. Und dann hat er noch ganz verdutzt gefragt, brauchen Sie es heute noch oder langt es Ihnen morgen? Und meinte mein Vater, wenn es so ist, dann gerne noch heute. Und dann kam das recht schnell, nach 2 Stunden oder so kam der Rückruf, ja, also das kostet insgesamt einmalig 385.000 D-Mark. Mhm. Das war viel Geld auf der einen Seite, also mal kurz zur Einordnung. Damals hat ein VW Käfer 4.000 bis 4.500 D-Mark gekostet, also das nur mal für die Größen.
Heute nicht mehr vorstellbar.
Ja, genau. Und dann hat er sich nur gesagt, ah, aber die Summe lässt sich eigentlich doch ganz gut durch 19 teilen. Dann sind es so 20.000 D-Mark für jeden Landkreis. Und dann hat mein Vater jeden Landrat angerufen, hat gesagt, sie wissen, unfinanzierbar, aber für ihren Landkreis, wenn sie sich mit 20.000 D-Mark beteiligen, dann kriegen sie das. Das hat 4 Tage gedauert, dann waren alle dabei, haben alle das Geld mit überwiesen, außer damals Backnang, die waren damals finanziell zu schwach. Das hat dann aber die Stiftung übernommen, plus die 5.000, die dann sowieso noch fehlten.
Okay.
Und dann wurde tatsächlich hier für Nordwürttemberg das erstmal eingeführt. Und das Witzige ist, dass genau an dem Tag, als das dann hier in Stuttgart großfeierlich begangen wurde, genau an dem Tag hat der Deutsche Bundestag die Einführung abgelehnt, wegen Unfinanzierbarkeit. Und daraufhin hat mein Vater gesagt, okay, jetzt verklagt er vom Verwaltungsgericht die Bundesrepublik Deutschland und exemplarisch das Land Baden-Württemberg eben auf die Einführung. Und er hatte dann einen sehr jungen Richter, der sehr wohl verstanden hat, was mein Vater nämlich wollte, nämlich dass darüber dann die Medien berichten über diesen Prozess, auch wenn der sicherlich nicht gewonnen werden kann aus formaljuristischen Gründen. Dann hatten wir aber nur das Problem, das war dann 3 Tage, bevor der Prozess angesetzt war, oder, beziehungsweise das war ein Anhörungstermin. Und dann meinte der, wir haben ein Problem bei solchen Verfahren, gibt es gar keine Öffentlichkeit. Es sind Journalisten gar nicht zugelassen. Und dann war mein Vater natürlich schon ganz bedrückt, weil er meinte, aber ich mache es doch nur deshalb. Und dann meinte der Richter, ich spreche mit dem Vorsitzenden Richter oder mit dem Gerichtspräsidenten, ob er einmalig für diesen Fall die Presse zulässt. Mhm. Und er hat zugestimmt, allerdings nur unter der Prämisse, wenn Bund und Länder dem auch zustimmen, dass die Presse da sein darf. Die haben witzigerweise zugestimmt mit der Begründung, wir wissen ja sowieso, dass wir gewinnen, also kann auch gern die Presse mitbekommen, dass wir gewinnen. Und der Richter ging dann her und hat ein 20-minütiges Plädoyer gehalten, wie grausam es ist, dass er diese Klage zurückweisen muss und dass es zu dieser Klage gar nicht kommen wird, aber wie sinnhaft sie eigentlich gewesen wäre. Und dementsprechend hat dann halt die Presse darüber berichtet und dann war innerhalb einer Woche der Mediendruck so groß, dass dann insgesamt 3 Wochen nach dieser Gerichtsanhörung tatsächlich in der, wir würden heute sagen, MPK, also das heißt der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidenten zusammen, entschieden hat, okay, wir müssen es einführen, weil der Druck ist zu groß, das halten wir nicht aus. Und dann hat der damalige Postminister und Kanzleramtsminister Horst Ehmke abends um 11 meinen Vater angerufen und ihm dann am Telefon gesagt, Herr Steiger, ich weiß, es ist sehr spannend, spät. Ich sitze hier aber noch mit Willy Brandt gerade zusammen und ich wollte, dass Sie es als erstes von mir hören. Ihr Dickschädel hat sich durchgesetzt. Wir haben die Notrufnummer 110112 beschlossen. Und das war am 20. September 1973. Und das letzte Ortsnetz, was dann tatsächlich in Deutschland die Notrufnummern endlich bekommen hat, war dann im Dezember 1979. Also es hat dann schon noch eine ganze Weile gedauert, bis es überall da war. Und ja, also so ist so ein bisschen die Gesamtgeschichte.
Sehr schön. Das heißt aber, Ihr Vater hat sich die Nummern auch ausgedacht, diese Zahlenkombination 110112, oder?
Nein. Und zwar, das ist jetzt, da ranken sich ganz viele Legenden. Also okay. Da wurde unheimlich viel reininterpretiert mit, oh, die lässt sich auf der Wählscheibe, wir hatten ja damals noch Wählscheibentelefone, dass da der Weg zum Wählen ganz kurz sei, wie auch immer. Das ist alles Humbug. Die Wahrheit ist eigentlich viel trivialer. Und zwar, da muss man dann in die Geschichte der Entstehung des Telefonnetzes sich zurückblicken. Und zwar, das ist ja im Dritten Reich entstanden. Mhm. Und im Dritten Reich wurden sogenannte Service-Rufnummern entwickelt, also Telefonauskunft oder Vermittlung, Zeitansage, was auch immer. Und diese sogenannten Service-Nummern, die begannen bei 100 und sie endeten bei 109. Mhm. Nach 109 kommt 110. Die 111 musste übersprungen werden, weil wir hatten damals noch das sogenannte Impulsverfahren, also wo kleine Impulse abgesetzt worden sind. Und dreimal die 1 löste eine Störung in der Vermittlungsstelle aus. Okay. Und daraufhin kommt dann als nächstes die 112. Das ist auch der Grund, warum eben historisch die damalige DDR, die Notrufnummern viel früher eingeführt haben, eben die gleiche Nummernfolge hatte, weil das dasselbe Telefonnetz war.
Okay. Wieder was gelernt heute. Ne?
Genau, also dementsprechend, es ist ganz trivial und eigentlich ganz einfach und ja.
Aber ich denke mal, nicht jeder wusste das. Also das ist bestimmt eine Sache, die viele nicht gewusst haben.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt endlich mal auf Wikipedia korrigiert wurde. Wir haben das oft genug angemahnt, dass die Eintragungen falsch sind, weil es lässt sich belegen und auch historisch belegen. Es gibt genügend Unterlagen dafür, dass das einfach die Nachfolgenummern von 109 auf 110 und dann 112 waren. Okay. Und nichts anderes. Es gab wirklich keine anderen Überlegungen.
Okay. Aber es ist doch eigentlich schwer vorstellbar, dass für solche essentiellen Rettungsmaßnahmen eine Stiftung benötigt wird, oder?
Naja, es gab halt wirklich niemanden ansonsten, der sich mit dieser Thematik damals auseinandergesetzt hat. Es gab keine Interessenslage. Und mein Vater hat dann halt tatsächlich den Finger in die Wunde gelegt und das war das Besondere. Und es ging ja dann auch relativ schnell Schlag auf Schlag. Mein Vater hat ja auch das allererste Rettungsdienstgesetz Deutschlands geschrieben, weil wie gesagt, es gab gar keine Zuständigkeit, nichts. Niemand fühlte sich zuständig. Die ganzen Gremien, die heute darüber entscheiden, was im Rettungsdienst passiert und dergleichen, die sind eigentlich damals alle Anfang der 70er Jahre von meinem Vater überhaupt erst konzipiert worden. Mhm. Und wobei er dann immer hinten raus schon immer gesagt, wenn er gewusst hätte, wie sich das dann verselbstständigt und bürokratisiert, dann hätte er das in der Form nicht gemacht. Denn das sind heute auch genau die Gremien, wo es echt zäh wird, wo viele Entwicklungen sich ewig hinziehen und dergleichen. Und wir einfach gar nicht mehr diese Flexibilität haben, wie wir sie einfach früher hatten. Mhm. Also heute ist vieles nicht mehr denkbar, was damals vollkommen normal und möglich war, weil es, wie gesagt, wenn sie gar keine Regeln haben und keine Gesetzgebung, dann sind sie im luftleeren Raum, dann können sie alles machen. Aber heute wird es schwierig.
Weil Sie gerade sagen, es ist luftleerer Raum, aber ich denke mal, es gibt doch bestimmt noch Probleme, gegen die die Stiftung oder mit denen die Stiftung heute umgehen muss, oder? Was sind denn das für Probleme in der heutigen Zeit?
Genau die gleichen wie vor über 50 Jahren auch. Das heißt, das hat sich nicht so sehr viel geändert. Okay. Im Gegenteil, der Beton ist heute noch sehr viel fester angerührt, als er das damals war. Da waren die Wände noch etwas dünner. Heute sind sie sehr viel dicker. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Der gesamte wir haben im Rettungsdienst das mit Abstand best ausgebildetste Personal. Wir sind, was die technische Ausstattung angeht, auf extrem hohem Level eigentlich. Und trotz alledem fallen wir in der Gesamtqualität des Rettungsdienstes weit nach hinten zurück. Vor allen Dingen auch im europäischen Vergleich liegen wir da also ganz weit hinten. Und es liegt an den politischen Rahmenbedingungen. Mhm. Das liegt an den Regeln, die es da einfach tatsächlich im Rettungsdienst gibt. Und da kriegen wir kaum Bewegung rein. Das geht schon damit los. Wir fühlen uns ganz toll, weil wir haben in Deutschland mit weit über 250 Notrufzentralen innerhalb der 112-Notrufnummer, da habe ich jetzt die Polizei gar nicht mitgerechnet, haben wir die höchste Anzahl an Leitstellen in Europa. Und das findet man ganz toll. Oder um es mal konkret zu sagen, Deutschland alleine hat mehr Leitstellen wie alle EU-Länder inklusive Großbritannien zusammen. Mhm. Nur was ist der Unterschied? Die haben richtige Großleitstellen. Da sitzen Hunderte von Leuten zum Teil drin. Das heißt, die haben eine Mehrsprachigkeit, um es anders zu sagen, wir sind das einzigste Land der EU, was es nicht fertigbringt, auf der Notrufnummer 112 alle EU-Fremdsprachen abbilden zu können. Weil wir haben Leitstellen mit 1, 2, 3 Mann-Besetzung, da können sie keine 28 Sprachen abbilden. Das ist nicht möglich. Nehmen Sie jetzt Großbritannien, die bilden rund um die Uhr über 80 Fremdsprachen ab. Das muss man sich geben. Und haben in den Kernarbeitszeiten über 100 Fremdsprachen. Geht hier nicht.
Was müsste gemacht werden, damit es geht?
Wir brauchen eine Zentralisierung der Leitstellen. Also um es mal anders zu sagen, wir brauchen nicht über 250. Wir haben mal 2004 provokant gesagt, 8 Leitstellen für Deutschland würden reichen. Großbritannien sind es als Beispiel 4. Frankreich sind es, glaube ich, 7. Nur mal, um die Größenverhältnisse herzunehmen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wegen Föderalismus 16. Wir brauchen 16 Leitstellen, aber das Besondere wäre, da muss die Leitstelle in Bremen genauso groß sein wie die in Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen, weil wir reden eigentlich über ein gesamtdeutsches Notrufvolumen. Mhm. Und man muss im Prinzip in der Lage sein, von jedem Standort oder von jeder Leitstelle aus jeden Punkt in der Bundesrepublik disponieren zu können. Weil genau das machen die anderen Länder. So funktioniert das. Und das hat man auch zum Beispiel jetzt in der Pandemie in Österreich als Beispiel, aber das Gleiche sehen Sie in Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, Belgien, die sind alle gleich aufgestellt, nur wir nicht. Da sind die auch so aufgestellt, dass sie mit so viel KI-Systemen mittlerweile im Hintergrund arbeiten, dass denen zur Disposition ein iPad reicht. Mhm. Und das meine ich jetzt wörtlich, weil auch in Österreich, die arbeiten nur noch mit iPads. Mhm. Und bei uns ist eine Leitstelle eine besonders gute Leitstelle, wenn der Disponent am besten 5 Monitore vor sich hat. Das ist okay. Und das sind so die Punkte. Und vor allen Dingen bei uns ist es so, da liegt es größtenteils an der Fähigkeit und an der Tagesleistung des Disponenten, wie gut die Disposition tatsächlich läuft. Mhm. Diese Zufälligkeit gibt's im Ausland nicht, weil einfach die KI-Systeme alles mit vorgeben. Da haben sie eine durchgängig einheitliche, gleiche Qualität. Und die haben wir bei uns in Deutschland überhaupt nicht. Das ist, es ist Uhrzeit- und ortsabhängig und personenabhängig, wie gut es sozusagen in der Leitstelle tatsächlich funktioniert. Und davon wollen wir eigentlich weg und drängen darauf, dass wir eben auch uns den Systematiken und den intelligenten Techniken anschließen, die wir einfach im europäischen und nicht nur im europäischen, Südafrika, Australien, die USA, die arbeiten mittlerweile alle mit denselben Systemen. Und das Besondere ist, die tauschen, also diese KI-Systeme tauschen auch tatsächlich ihre Daten hintereinander aus. Also wir hatten 2019 einen Kongress in Berlin, da hatten Vertreter aus Norwegen gemeint, sie können auch deshalb schon Deutschland nicht verstehen, dass Deutschland sich mehr und mehr zur Insel abbildet, weil wir tauschen auch unsere Daten so aus, dass wir sagen, der Herzinfarkt in Südafrika ist genau dasselbe wie in Norwegen auch. Mhm. Und dementsprechend können wir von denen und die von uns auch lernen. Und so geht es einmal quer über den gesamten Globus. Und da sind wir halt abgekoppelt. Und da greift bei uns die Kirchturmpolitik. Jeder Landrat will seine eigene Leitstelle haben und pocht drauf, ja, wir sind clever genug. Und unsere Disponenten hier, die kennen doch jede Straße und jeden Busch. Und dementsprechend kennen sie auch jeden Verkehrsstau und sind deshalb sozusagen besser. Die kennen nicht ihr gesamtes Gebiet. Es gibt niemanden, der seinen gesamten Landkreis wirklich kennt. Das ist unmöglich, weil das wäre ja übermenschlich. Aber deshalb kommen wir da nicht umhin. Mhm. Und so gibt es einfach viele Beispiele. Oder noch ein Schlusspunkt zu sagen. Bei uns ist die Leitstelle nur in der Lage, eben entweder einen Rettungswagen, Notarztwagen oder Rettungshubschrauber zu entsenden. Aus. Eine andere Möglichkeit hat eine Leitstelle bei uns in Deutschland nicht. Das sieht im Ausland wiederum ganz anders aus. Die haben den Zugriff auf alle Fachärzte, niedergelassenen Ärzte, Hausärzte, alles. Die können auch tatsächlich direkt in ein weiteres Callcenter rüberschalten, wo sie sagen, oh, ihr Fall, da muss gar niemand kommen, weil bei ihrem Fieber, was sie da haben, Kollegin erklärt ihnen mal, wie Wadenwickel funktionieren. So. Und dementsprechend haben die einen ganz anderen Strauß an Möglichkeiten. Mhm. Und das mal andersrum zu sagen, bei uns in Deutschland, wir schreien immer mit, oh, wir haben Personalmangel, wir brauchen noch mehr Fahrzeuge, wir brauchen noch mehr Personal. Als die Österreicher 2017 dann landesweit den kompletten Change gemacht haben, nachdem sie ihre erste Pilotphase in Niederösterreich erfolgreich durchgezogen hatten, haben die im ersten Jahr die Rettungseinsätze für den Rettungsdienst um über 40% reduziert. Mhm. Über 40%. Mhm. Mittlerweile bauen die tatsächlich sogar ganze Rettungswachen und Fahrzeuge und Teams ab, weil sie merken, wir haben eigentlich jetzt zu viel, wir brauchen deutlich weniger. Mhm. Die Überlastung ist nicht mehr da. Und all die Probleme, die wir hier haben, die hatte Österreich vorher auch, weil Österreich war vorher ziemlich genau gleich gestrickt wie wir. Mhm. Und daher sage ich auch jedem Politiker immer, guckt nach Österreich, weil das ist das beste Beispiel, weil die waren wie wir und die haben sich eben auch auf die skandinavischen und anderen Systeme komplett angedockt und guckt euch das Ergebnis an, was da passiert ist. Und ihr sagt, wir brauchen mehr Fahrzeuge, mehr Wachen und noch mehr Personal, was es nicht gibt.
Wie hoch ist denn die Chance, dass Deutschland auch mal dahin kommt, wo Österreich jetzt ist?
Ich will die Chance nicht aufgeben, aber man muss den Druck jetzt tatsächlich noch deutlich erhöhen. Wir werden jetzt auch in den nächsten Monaten verstärkt mit in die Medien damit auch nochmal gehen, weil wir reden darüber jetzt seit fast 10 Jahren. Und in 10 Jahren hat sich nichts passiert. Also in Baden-Württemberg als Beispiel wurde dann extra eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Leitstellen zu verkleinern, oder Anzahl der Leitstellen in Baden-Württemberg zu verkleinern. Was war das Endresultat? Wir haben jetzt sogar eine Leitstelle mehr. Das ist völlig irre. Und wenn ich Politiker nach Österreich rüberziehe und den präsentiere, um es zu zeigen, sagt jeder, boah, ist faszinierend, Wahnsinn, was da passiert, was die da machen können und dergleichen. Das ist bei uns nicht möglich. Das können wir bei uns niemals umsetzen. Okay. Und da steht man dann kopfschüttelnd daneben und sagt, das darf alles gar nicht wahr sein.
Ja, das würde ich am liebsten auch gerade sagen, aber alles gut, wir hoffen, dass es mal dahin geht.
Ne? Ja, wir legen den Finger immer wieder in die Wunde. Deshalb sind wir auch nicht populär. Also es gibt schon viele, die uns deshalb auch nicht mögen. Aber wir wollen ja auch keinen Beliebtheitspreis gewinnen. Sondern wir wollen schlicht und ergreifend Menschenleben retten.
Finde ich sehr gut. Ich habe gehört, es gibt aber mittlerweile auch einige Trittbrettfahrer, die im Fahrwasser der Björn-Steiger-Stiftung Gewinn machen wollen.
Ja, das ist weitestgehend bei unserem Thema AED-Geräte.
Okay.
Also das heißt, wir haben ja das Thema Laiendefibrillation tatsächlich gestartet. Mhm. Auch da war das am Anfang, als wir das angefangen haben, gesetzlich verboten. Und auch die Bundesärztekammer hat sich gnadenlos dagegen gestellt, weil sie immer gesagt haben, Defibrillieren ist eine ärztliche Tätigkeit, das darf kein Laie. Da haben wir sozusagen den Widerstand dann auch durchbrochen. Und heute darf es jeder und jeder kann es auch. Es ist einfach kinderleicht, weil die AED-Geräte, also da gibt es keine Fehler. Also weltweit sind, glaube ich, keine 10 Fehlbetätigungen und dann stellt es sich auch bei den 10 bei mehrheitlich raus, dass es da technische Defekte gab aufgrund irgendwelcher Manipulation. Also deshalb, die Dinger sind idiotensicher, um es mal ganz hart zu sagen. Ja, und wir haben die halt massiv jetzt auch in die Fläche gebracht. Also wir sind, glaube ich, auch immer noch der größte Inverkehrbringer von AED-Geräten. Wir haben über 50.000 AED-Geräte deutschlandweit bisher in den Verkehr gebracht. Und Wir machen natürlich solche Aktionen, bei uns nennt sich das als Beispiel Herzsicherer Landkreis, wo wir für ganze Landkreise Defis auch durch Sponsoring finanzieren. Das heißt, dass wir dann Firmen auffordern, dass sie uns eine gewisse Summe geben, mit denen wir dann Defis in den Landkreisen mit aushängen können, kommen auch ihre Werbeembleme mit dazu. Und ja, da gibt es Trittbrettfahrer, das ist für uns ganz unangenehm, weil die dann ebenfalls auf Firmen zugehen, Gelder einsammeln. Und wir hatten es jetzt hier gerade mal in Waiblingen, vor 2-3 Jahren war der Fall, der ging dann auch hart durch die Medien, weil da hat das Unternehmen für einen Defi, der schlicht und ergreifend 1.500 Euro gekostet hat, 70.000 Euro an Sponsoring-Geldeinnahmen eingenommen. Und vor allen Dingen haben die dann in ihren Verträgen nur drinstehen, der Defi, den gibt es dann immer nur für 5 Jahre. Nach 5 Jahren wird das alles sozusagen nochmal durchexerziert. Das war hier in dem Fall einer Schule in Waiblingen, also ein Defi für eine Schule. Und das ist natürlich schon ziemlich bitter, auch bitter für uns, wenn wir da einfach sehen, wie da agiert wird. Und weil bei uns sind diese Gesamtpackage mit Aufstellen, Wartung, Kästen und dergleichen, je nachdem, ist es ein Außen- oder ist es ein Innenwandkasten, haben wir im Prinzip einen Kostenansatz von 3.000, 3.500 bis maximal 5.000 Euro. Manchmal gibt es einen Ausreißer, wenn es dann wegen Stromleitungsverlegen im Außenbereich geht, kann es auch mal 10.000 Euro sein. Aber normalerweise kommen wir irgendwo mit 3.000, 4.000 Euro für so ein Gesamtpackage hin, wobei in unserem Package ist zusätzlich auch noch die ganzen Ausbildungen drin. Also wir verlangen auch immer, dass dann nochmal zusätzliche Kurse in der Umgebung angeboten werden, die wir mitfinanzieren in der Anwendung und Durchführung mit einem AED-Gerät. Also wir sagen immer, pro AED-Gerät, was wo aufgehängt wird, ist unsere Zielmarge, dass wir 100 Personen eigentlich gerne an einem AED-Gerät ausbilden wollen. Ja, und das ist dann für uns halt ärgerlich, wenn es dann Leute gibt oder Unternehmen gibt, die so unterwegs sind.
Wie können sich jetzt Einrichtungen oder Unternehmen vor den Trittbrettfahrern schützen?
Es ist schwierig an der Stelle. Im Prinzip können sie sich an uns immer erstmal wenden, in allererster Linie, weil wir kennen, glaube ich, mittlerweile so ziemlich jeden von den Pappenheimern, der da unterwegs ist. Und ja, aber es ist schwierig, sich davor tatsächlich zu schützen. Das ist wie immer und überall mit diesem Thema Nepper, Schnepper, Bauernfänger. Viel Theorie, und wenn man sich so runterbetet, sagt man, es passiert mir ja nie. Und dann passiert es trotzdem.
Was mich an der Geschichte der Björn Steiger Stiftung so fasziniert, ist die Tatsache, dass man sagen könnte, zwei Menschen, also ihre Mutter und ihr Vater, haben quasi im Alleingang die deutsche Notfallrettung revolutioniert, wofür ihr Vater 82 unter anderem auch mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde. Das Ganze klingt eigentlich wie eine Story aus einem Roman, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil das Bundesverdienstkreuz zweimal abgelehnt hat, weil er immer gesagt hat, ich kann doch nichts von dem Staat annehmen, den ich ständig verklage.
Okay.
Und Lothar Späth hat ihn damals dann überredet zu sagen, du, jetzt nimm es endlich mal an, weil sonst kriegen wir irgendwann ein Problem. Und dann hat er es auch angenommen. Wobei er hat sich noch mehr über die Ehrendoktorwürde der Universität Tübingen gefreut. Aber ja, also Auszeichnung hat er tatsächlich en masse gehabt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren mehrere Dutzend.
Eigentlich auch mal eine Geschichte, die verfilmt werden könnte, denke ich mal.
Den Ansatz gab es schon mal tatsächlich. Bislang, es gibt auch tatsächlich ein Drehbuch. Okay. Also es gibt ein fertiges Drehbuch. Es gab auch schon eine Produktionsfirma, die da, und zwar auch eine renommierte Produktionsfirma, die also schon richtige Blockbuster auch produziert hatten. Das Problem war, dass man immer bislang an der Kostennote gescheitert ist, weil ich habe mich dann auch mal darüber aufklären lassen, dass gerade die 70er, 80er Jahre filmtechnisch immer richtig teuer werden in der Darstellung, weil sie da in der Kulisse so viel arbeiten müssen. Und bislang war leider weder ARD, ZDF haben sich dann bereit erklärt, die aufgerufenen Kosten tatsächlich zu investieren, weil sie sich unsicher waren, ob der Film am Ende so eine Wirkung hat, wie eben andere Blockbuster, die es schon gegeben hat. Da gab es ja zum Beispiel den Film Dresden oder so, wo es eine andere Emotions- oder einen anderen Emotionsbogen nochmal gibt. Und deshalb taten die sich bisher schwer. Aber vielleicht kommt ja nochmal die Zeit.
Mein Aufruf hiermit, verfilmt's mal. Das wäre eine spannende Geschichte.
Also das Drehbuch war tatsächlich schon interessant zu lesen. Also ich habe es auch selber immer noch in der Schublade. Wir haben ja keine Rechte dran, aber wir hatten inhaltlich Vetorechte. Okay. Wobei ich dazu sagen muss, das habe ich im Zuge dieses Drehbuchschreibens ja auch gelernt. Man kann die Geschichte niemals so ins Film setzen. Also sie ist dann schon ein bisschen verfälscht, will ich es jetzt nicht sagen. Aber es wäre trotzdem ein interessanter Film gewesen. Also die Geschichte ist tatsächlich nicht uninteressant.
Und dann hoffen wir mal, dass da in Zukunft was kommt. Wir gehen aber jetzt mal kurz zurück ins Jahr 2020. Da nahm die Corona-Pandemie ihren Anfang. Wir haben es alle mitbekommen und wir haben es alle erlebt. Wie hat denn die Arbeit der Stiftung unter der weltweiten Pandemie gelitten?
Ich könnte ja eher sagen, da haben wir intern oder beziehungsweise das Personal hat hier eher unter den Strukturen gelitten. Und zwar, wir waren direkt mit involviert. Das heißt, wir waren in vielen Bereichen, also wir haben dem RKI sehr schnell, nein, ich muss anders anfangen. Es war die Pharmaindustrie, die auf uns zukam, gleich bei Beginn der Pandemie, die dann gemeint haben, Steiger, da gibt's ein Problem, das weiß niemand, es gibt überhaupt keine Prozesse, keine digitale Abstimmung, gar nichts. Und wir, die vor allen Dingen auch die ganzen Schnelltests oder PCR-Tests damals mitentwickelt hatten, haben dann gemeint, das wird ein Chaos, das fährt gegen die Wand und niemand will das hören. Und dann sind sie auf uns zugekommen, weil sie meinten, ob wir nicht in der Lage wären, tatsächlich die Struktur und auch die Digitalisierung in dem Bereich voranzutreiben. Werde ich nie vergessen, das war der 6. März 2020, hatten wir eine 18-stündige Videokonferenz.
18 Stunden?
18 Stunden am Stück. Es waren alle möglichen Leute vertreten, Softwarehäuser, Ärzte, also Virologen, die Pharmaindustrie, die ihre Bereiche dazu beigetragen hat. Wir hatten teilweise Leute aus Gesundheitszentren, die ihre Prozesse uns dann nochmal erläutert haben und. Und wir haben dann mit einem unglaublichen Programmiererteam in Highspeed ein komplett in sich geschlossenes System programmiert und aufgesetzt und haben das, ich glaube, es war dann der 26., 27. März, also das heißt 3 Wochen später, also eine Software in 3 Wochen geschrieben. Also ich weiß, da wurde 24 Stunden rund um die Uhr von fast 80 Programmierern dran gearbeitet. Also da waren dann wirklich alles, was Rang und Namen hatte, mit drin. Mhm. Und das haben wir dann dem RKI präsentiert. Wieler hatte mir dann auch direkt nach der Präsentation nochmal eine E-Mail geschrieben mit sei fantastisch, sowas bräuchten wir eigentlich nicht heute, eigentlich schon seit gestern. Und er hat dann auch direkt einen Termin im Bundesgesundheitsministerium ausgemacht. Und da war dann eigentlich schon recht schnell klar, es gibt keine politische Interessenslage. Also das Thema mit dieser, mit der Systematik ging dann zwar auch nochmal in die MPK oder insgesamt war das dann 3-mal in der MPK auch Thema, aber man hat wirklich links und rechts alles weggehauen. Und auch als dann die weiteren Schritte der Digitalisierung irgendwie beschlossen wurden, die alle nicht funktionieren konnten, das war schon jedem, der sich irgendwie auskannte, klar, dass das alles nicht funktioniert, haben wir wenigstens noch versucht, mit speziellen, ich sag mal, Tools, die wir dann den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt haben, dass sie doch in irgendeiner Form noch Daten zwischen Gesundheitsamt und Gesundheitsamt austauschen können. Das nannte sich dann Iris Connect. Und also Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen, das waren vorrangig die Bundesländer, die flächendeckend dann mit unserer Softwaretechnologie tatsächlich gearbeitet haben. Das für mich das fast Unverständliche ist, jetzt zum 1. Juli sind die Bundesländer alle wieder ausgestiegen. Also das heißt, die Vernetzung zwischen den Gesundheitsämtern sieht man jetzt nicht mehr, braucht man nicht mehr, also sind wir wieder raus. Auf gut Deutsch, Stand heute, wir sind wieder auf der Faxebene angekommen. Also tatsächlich, wir stehen genau wieder da, wo wir am Anfang 2020 auch standen. Und das halt alles immer zu erleben und welche Entwicklungen wir dann zum Teil hatten, und nicht nur wir, sondern auch andere, das war dann schon bitter. Also es gab ja dann auch im März 2020 diesen sogenannten Hackathon von der Bundesregierung. Da sind wir gleich mit drei Konzeptvorschlägen reingegangen und alle drei haben es unter die Top 10 geschafft. Also es wurden ja dann am Ende 10 prämiert, die man als besonders würdig empfand. Und um es mal kurz zu sagen, von den 10 wurde ja gar keins umgesetzt. Also ich meine, da stelle ich mir auch die Frage, für was hat man eigentlich den Hackathon gemacht, wenn nichts umgesetzt worden ist?
Eigentlich ohne Worte.
Und so zieht sich das bis heute wie ein roter Faden durch. Und das ist das eigentlich, wenn Sie uns fragen, wie ging es uns, der Frustfaktor, den ständig zu haben, dass man eigentlich die Lösungen hat und nicht nur wir alleine, das möchte ich auch betonen, sondern wir haben uns ja auch dann vernetzt mit anderen, die gute Lösungen hatten, haben uns da auch dann zusammengetan und das war auch das Interessante, auch die generell unter dem Hackathon haben sich immer wieder selber zusammengefunden, um zu sagen, komm, die unterschiedlichen Systeme, wie könnten wir die jetzt noch verknüpfen und so weiter. Wir hätten super Systeme haben können, hoffnungslos.
Was wären denn Ihre konkreten Wünsche an die Bundesregierung für den weiteren Verlauf der Pandemie?
dass Sie tatsächlich mal mit einem vollkommen durchdachten digitalen Konzept arbeiten und nicht Insellösungen weiter vorantreiben. Weil das war nämlich der Punkt. Weil was haben wir damals in diesen 18 Stunden Videokonferenz gemacht? Wir haben uns die gesamte Prozesskette angeguckt. Und zwar beginnend beim Bürger über die jeweiligen Stationen, seien es die Testzentren, seien es die Labore, seien es die Gesundheitsämter, seien es die Kliniken, die niedergelassenen Ärzte, in unserem gesamten Algorithmus und in unseren ganzen Abzweigungen waren alle Player integriert. Mhm. Und es gibt bis heute nicht einen einzigen Plan, der irgendetwas Ähnliches jemals aufgesetzt hat, sondern man sucht immer, die haben ein Problem, dann löse ich deren Problem. Jemand anderes hat ein anderes Problem, jetzt löse ich das. Dass die aber miteinander zusammenhängen und dass die eigentlich miteinander kommunizieren müssen, das ist bis zum heutigen Tage in keinem einzigen Konzept tatsächlich beinhaltet.
Ohne Worte. Okay, damit schließen wir auch schon das Thema Corona, aber ich habe auch gar keine Lust mehr, groß drüber zu reden.
Ja, ich könnte Ihnen da Stunden... Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht doch irgendwann mal ein Buch drüber schreibe, was wir da erlebt haben.
Weil ja, doch mal sinnvoll.
Das ist, wissen Sie, um Ihnen einmal eine Denkweise aufzumachen, und dann verstehen Sie im Prinzip alle Probleme, die wir mit Corona an der Stelle hatten. Im Jahre 97 hat das RKI eine Pandemie-Software rausgebracht, die nennt sich SurfNet. Mhm. Das ist eine auf Microsoft Access Datenbankstrukturende Software, die bis heute immer noch den Softwarestand 97 hat. Dafür gibt es im Übrigen ein eigenes Gesetz, nämlich das SurfNet-Gesetz, welches die Gesundheitsämter verpflichtet, dass sie SurfNet seit 1997 hätten eigentlich alle einführen müssen. Das RKI war glücklich, im März 2020 zu vermelden, dass jetzt alle mit SurfNet arbeiten, mit einer Software aus dem Jahre 97. Das RKI wusste aber selbst, dass SurfNet vollkommen überaltert ist, und zwar bereits im Jahre 2011, und hat deshalb im Jahre 2011 eine neue Software beauftragt, die heißt DEMIS. Dafür gibt es auch ein eigenes Gesetz, was auch die Einführung verpflichtet gegenüber den Gesundheitsämtern. Und DEMIS ging das erste Mal im Juli 2020 an den Start. 2011 beauftragt, 2020 an den Start. Aber nur mit 10% des bestellten Leistungsumfangs. Und noch schlimmer, die Software kam in einer Softwarestruktur und Sprache daher aus dem Jahre 2011. Und dann wurde politisch entschieden, jetzt muss SurfNet und DEMIS miteinander verheiratet werden, weil die eine kann ja nicht alles und die andere ist eigentlich zu alt. Ich habe damals immer gesagt, das ist wie wenn ich jetzt Windows 95 mit Windows XP verheiraten will, das geht nicht. Aber dem Ganzen haben die noch einen draufgesetzt. Im November 2020 hat die MPK entschieden, dass es ja noch eine ganz andere Software, nur nicht vom RKI, sondern vom Helmholtz-Zentrum gibt, in Braunschweig, die nennt sich SORMAS. Und deshalb hat man dann gesagt, naja, dann nehmen wir jetzt SORMAS, aber wir nehmen nicht SORMAS so, wie es ist, was eine super Software damals gewesen wäre. Nein, SORMAS, die auf dem modernsten Programmier-Level-Status stand. Ich habe das immer gesagt, das ist das Windows 365 sozusagen. Nein, das musste Surfnet und Demis integrieren. Und dass das niemals funktionieren konnte, war eigentlich jedem klar. Aber es war politisch entschieden. Und noch schlimmer, es gab Module innerhalb von SORMAS, die mussten sogar abgeschaltet werden, weil man woanders bereits ein ähnliches Modul mal beauftragt hatte, was zwar dann nicht mit der Software SORMAS direkt kommunizieren konnte, dafür mussten dann neue Schnittstellen programmiert werden. Und der Witz ist, SORMAS ist mit Steuergeldern finanziert worden und ein bereits durch Steuergelder vollkommen fest finanziertes System, zugegebenermaßen, es wurde nicht für Deutschland entwickelt, es wurde für Afrika entwickelt. Okay. Deshalb sind die afrikanischen Staaten wirklich viel weiter in der Pandemie gewesen, weil die ein durchgängiges System hatten.
Man könnte irgendwie drüber lachen, aber es ist traurig eigentlich.
Ja. Und das hat sich traurig. Bis heute nicht geändert. Da gibt es auch keinen politischen Willen, das zu ändern. Und das ist tatsächlich das eigentlich Dramatische. Und das muss ich jetzt an der Stelle dann auch sagen, es ist parteiübergreifend. Also es ist tatsächlich so, es ist völlig wurscht, ob es die alte oder die jetzige Regierung ist. Mhm. Es hat sich in diesem Punkt 0,0 irgendwas verändert.
Okay. Schließen wir das Thema Corona ab, sonst reg ich mich auch nur noch wieder auf. Kommen wir jetzt nochmal zu Ihnen persönlich. Seit 2009 sind Sie hauptamtlicher Vorstand der Björn Steiger Stiftung und im Januar 2010 haben Sie von Ihrem Vater die Präsidentschaft derselbigen übernommen. Wie war denn Ihr beruflicher Weg eigentlich bis dahin?
Der ging relativ kreuz und quer. Also von Haus aus bin ich gelernter Bankkaufmann. Mhm. Also ich habe bei der Kreissparkasse Waiblingen gelernt, habe den Beruf auch tatsächlich dann noch 2-3 Jahre ausgeübt. Ursprünglich wollte ich mal aufs Frankfurter Parkett, das war so meine Zielvorstellung. Mhm. Und ich sage immer, ich habe es gerade noch erwischt in der Ausbildung. Wir sind sozusagen noch so ausgebildet worden, ich sage es mal ein bisschen provokant, mit welches Finanzprodukt ist gut für den Kunden, was versteht er und nur danach wird beraten. Es gab keine Boni, es gab keine Zielvorgaben. So, und am Ende meiner Lehrjahr oder in meinem letzten Lehrjahr kam zum ersten Mal das Thema Zielvorgaben auf. Und dann kam kurze Zeit später schon die Bonis auf. Also ich sage immer, das war eigentlich der Anfang vom Ende. Denn danach ging es ja nur noch nicht, was ist gut für den Kunden, sondern was ist gut für mich. Und die gesamten Auswirkungen, die haben wir dann die Folgejahre alle erleben können, was das eigentlich in der Bankenwelt heißt. Mhm. Daher sage ich auch immer meinen Kindern, ja, ich habe noch die Ausbildung gemacht, da war der Bankkaufmann noch ein angesehener Beruf. Das ist es heute, glaube ich, in der Form nicht mehr. Aber egal. Ja, und dann bin ich dann von der Bank weg, bin dann erst zur Bundeswehr gegangen, habe da meinen Wehrdienst gemacht bin dann, weil es eine größere Aktion 1995 bei der Stiftung gegeben hat, bin ich dann für 3 Jahre schon mal zum ersten Mal in die Stiftung gegangen, also als hauptamtlich. Und dann hat es mich ins Ausland gezogen, da war ich 99 in Irland bei der Firma Xerox, wo ich eine Ländergruppe übernehmen durfte, in dem Fall die Ländergruppe Schweiz für den gesamten Servicebereich Schweiz. Und also von Dublin aus. Das war eigentlich ganz spannend. Das war, wir waren eine sehr junge Truppe, das hat viel Spaß gemacht. Dann bin ich ganz abgedriftet und bin nach Lübeck gegangen, habe in Lübeck eine eigene PR- und Werbeagentur gegründet, die ich dann später oder dann fast 3 Jahre später mit einer Stuttgarter Werbeagentur zusammen fusioniert hatte. Also unterm Strich, die gibt es immer noch tatsächlich. Dann waren es wieder 4-5 Jahre drauf, habe ich das Angebot bekommen, Geschäftsführer einer GmbH zu werden, die zu 90% der Allianzversicherung gehört hat. Da war dann die Bedingung vor allen Dingen, ich musste meine Gesellschaftsanteile meiner Agentur verkaufen. Das war dann nicht damals geduldet. Das heißt, deshalb bin ich dann raus aus dem Bereich, bin dann da, also dann zur Allianz mitgewechselt. Und dann eben von der Allianz tatsächlich 2009, also ich kam ja Oktober 2009 dann zur Stiftung zurück und dann ab 1. Januar 2010 in die Nachfolge meines Vaters. Also das ist sozusagen die Kurzbiografie.
Okay. Und Sie gelten auch als der Vater der Handyortung bei Notrufen. Was für ein System ist das genau?
Ja, das ist eigentlich auch ganz witzig gewesen. Es gab eigentlich schon im Jahre 2000 gab es die Vorgabe der EU, dass man bei Notruf Handys mit Standortinformationen lokalisieren lassen oder können muss. Und da gab es auch in Deutschland eine eigene Arbeitsgruppe, da war Bund, Länder und was auch immer dabei. Und ich war da immer als Gast mit eingeladen. Und ich habe dann irgendwann mal nach 4 Jahren gesagt, wisst ihr was, ihr diskutiert euch hier nur zu Tode, ihr kriegt das nicht auf einen grünen Zweig. Die technische Lösung ist klar, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann mache ich das über die Stiftung. Mhm. Und dann habe ich innerhalb der Stiftung, da war ich, wenn Sie so wollen, ja noch ehrenamtlich bei der Stiftung, habe ich die Systeme zusammen mit den Netzbetreibern im Alleingang aufgesetzt. Also wir haben die Software, die Algorithmen, haben wir alle programmiert. Wir haben uns dazu die Programmierfachleute rangeholt, die das konnten. Und und dann gegen alle Widerstände hinweg haben wir dann im November 2006 tatsächlich dieses System erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert und auch gleich den Rollout über alle Leitstellen, und zwar Polizei, also Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienstleitstellen, einfach durchgezogen. Und das heißt, wir haben es damals so gemacht, dass wir über einen Ping-Verfahren, über die SMS-Signalisierung tatsächlich die Funkzelleninformationen rauslesen konnten. Weil jetzt muss man noch mal dazu sagen, 2006, da gab es noch kein iPhone, es gab keine GPS-Chips in Handys. Das heißt, wir konnten damals nur über die Funkzellen die Standorte auslesen. Aber das ging ziemlich gut. Also das heißt, wir haben relativ gute Positionierungen bekommen und vor allen Dingen, es ging schnell. Also das heißt, wir hatten die Position, das wurde ja dann immer wieder mitgemessen, in 1,3 Sekunden. Das war die Laufzeit, die wir da hatten. Aber das System musste dann 2011 auf Beschluss des Deutschen Bundestages vom Netz genommen werden. Also das heißt, alle Leitstellen mussten ab Juli 2011 unser System abschalten, weil es war damals der Bundesregierung ein Dorn im Auge, dass eine private Stiftung ein System betreibt, was alle Handys hat lokalisieren können, wobei wir hatten komplette Freigabe vom Bundesdatenschutzbeauftragten.
Also damals, Stichwort Datenschutz.
Genau. Damit wurde es argumentiert. Peter Schaar hat sich dann an die Öffentlichkeit selber mit einem Statement damals gewandt und hat gesagt, am Datenschutz darf keiner sterben. Dieses System ist von ihm abgesegnet. Auch die Prozesskette ist von ihm abgesegnet. Und er hat auch extra betont, über den Datenschutz darf das Verbot dieser Software oder die Anwendung dieser Software nicht begründet werden, sondern müssen andere Begründungen finden. Aber das war denen damals egal. Das haben sie dann trotzdem durchgezogen. Mit der Begründung, es kommt in wenigen Wochen was Neues. Das wenige Wochen hat dann bis Oktober 2019 gedauert. Mhm. Also das heißt tatsächlich von Juli 2011 bis Oktober 2019 waren die Leitstellen komplett blind, was die Standortposition anging. Seitdem geht es, aber es geht nur deshalb, nicht weil es eine Anwendung ist, die Bundesregierung gemacht hat, sondern weil es eine Anwendung ist, die Apple und Google gemeinsam für alle Androids und alle iPhone-Handys entwickelt haben, bei denen eben die GPS-Koordinaten dann übermittelt werden können. Witzigerweise im Übrigen mit einem Algorithmus, der noch aus unserer Zeit stammt, weil unsere Leute dann tatsächlich auch schon 2012, 2013 dann eben in Kalifornien mitsaßen und die beiden Konzerne mal auf die Algorithmen von uns drauf getrimmt hatten. Und daher ein Stück steckt also immer noch von uns in diesem jetzigen System drin, auch wenn wir offiziell nicht der Betreiber sind, sondern Da wird es jetzt akzeptiert, dass der Betreiber eben Apple und Google heißt.
Also momentan gibt es das System gratis.
Ja, aber ich glaube, den meisten Leitstellen ist es immer noch gar nicht mal bekannt, dass sie diese Systematik haben und können. Also ich merke das immer wieder bei Leitstellenleitern, die das immer noch nicht wissen, dass es das System wieder gibt. Und das ist natürlich eigentlich schon, also tragisch, dass sie es nicht wissen, aber jetzt mit GPS-Genauigkeit ist das natürlich schon eine ziemlich gute Geschichte.
Okay. Gehen wir mal weg von dem Thema Stiftung. Im letzten Jahr haben Sie sich für das Amt des VfB-Präsidenten beworben.
Ja.
Wir haben es alle mitbekommen, Klaus Vogt ist es dann letztendlich geblieben. In dieser Zeit haben die Medien nicht immer ganz positiv über Sie berichtet, habe ich so das Gefühl gehabt. Wie blicken Sie ein Jahr später auf diese Zeit zurück?
Ach, eigentlich blicke ich da ganz entspannt zurück.
Okay.
Das heißt, die man kann nicht sagen, die Medien hätten über mich sozusagen da nicht immer positiv berichtet. Das waren ja zwei Themen, an denen sie sich festgemacht haben. Einmal eine Äußerung, die ich getätigt hatte in einem Podcast, wobei das dann später dann tatsächlich wieder von den meisten wieder ausgeräumt worden ist. Also das heißt, sie sind alle wieder zurückgerudert. Mhm. Der Punkt war, um das auch an der Stelle nochmal zu wiederholen, wir waren irgendwie bei dem Thema Ausland. Was macht die Stiftung im Ausland? Und wir beraten einfach ausländische Regierungen im Auftrag der Bundesregierung, das muss ich dazu sagen, wie man funktionierende Notfallsysteme eben aufzieht, weil tatsächlich, das ist jetzt das konkrete Beispiel, nehmen wir China. In China gibt es bis zum heutigen Tage tatsächlich keinerlei funktionierende rettungsdienstliche Strukturen. Das ist alles, was Sie ansonsten sehen, nur Fake für die Medien. Das ist nichts, was echt funktioniert.
Okay.
Und da habe ich den Satz geäußert, weil uns das auch in anderen Ländern aufgefallen ist, dass wenn man dieses Thema der christlichen Nächstenliebe nicht tatsächlich voll verinnerlicht hat, dann tun wir uns schwer, rettungsdienstliche Strukturen den Menschen tatsächlich nahezubringen. Weil, um es dann wirklich mal brutal zu sagen, ein Menschenleben in China ist dem Staat einfach nichts wert. Sie haben so viele davon und die denken nicht darüber nach. Das klingt brutal, aber die denken tatsächlich so brutal.
Okay.
Und die haben den Ansatz des Rettungswesens nur deshalb, um ein besseres Image ins Ausland zu bekommen. Das ist ihre Denkweise. Und wenn ich diese Denkweise habe und nicht eben das Thema Nächstenliebe, dann haben wir da ein Problem. Und dann können die auch niemals die Strukturen verstehen und sich auch nicht in Prozessketten hineindenken. Und dieses Thema ist, also damit hatte ich mich vorher nie beschäftigt. Das poppte sozusagen irgendwann im Laufe der Jahre in den Diskussionen, die wir auch an anderer Stelle, wie gesagt, dann noch hatten, eben auf. Ich will jetzt konträre Beispiel nehmen, weil da sind wir jetzt immer noch auch unterwegs, Nigeria. In Nigeria haben wir genau den umgekehrten Fall. Die können sich damit komplett identifizieren. Und deshalb sind die da auch mit einem Tempo hinterher und können die Prozessketten nachvollziehen und alles. Und da merke ich einfach, da geht's auch einfacher. Da wird gar nicht mehr so viel dann noch mehr hinterfragt, warum und weshalb man das jetzt so oder so macht, sondern sagt, das ist uns klar. Und in China heißt es immer, das ist doch unnötig, das braucht man doch gar nicht so machen. Das kann man doch so und so machen, weil so wichtig wäre es ja gar nicht. Als Beispiel. Also Beispiel, um es auch dazu fassen, einen Rettungshubschrauber plant man eigentlich nicht vorwiegend zum Transport des Patienten, es sei denn, der Verletzungsgrad gibt es her. Sondern in erster Linie ist der Hubschrauber auch eben das Mittel, um den Notarzt sehr schnell und zügig zur Erstbehandlung sofort an den Patienten ranzukriegen. In den chinesischen Modellen heißt, wenn ich einen Hubschrauber schicke, schicke ich überhaupt nichts anderes mehr hin, weil ich habe ja das teure Gerät schon da, also soll der auch den Patienten fliegen. Dass der damit viel länger gebunden ist, weniger Einsätze dadurch generieren kann, das ist für die dann eigentlich irrelevant. Das ist nur so als Beispiel. Ja, und dann nochmal auf den VfB zu kommen. Das habe ich eigentlich an der Stelle relativ locker trotzdem gesehen, weil ich habe ja auch ziemlich viel Zuspruch, also auch in den Punkten, dann trotzdem auch, alledem auch gekriegt. Und ja, Ich glaube aber weitestgehend war der Wahlkampf doch ansonsten relativ ruhig. Das war auch gewollt, weil jetzt muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, wie aufgeheizt war denn die Stimmung davor? Und welche Gefahr gab es denn, dass wir im Prinzip beim VfB einen schmutzigen Wahlkampf erleben? Und Klaus Vogt und ich werden beide, wirklich beide ein Interesse, dass es keinen schmutzigen Wahlkampf gibt. Und wir hatten aber beide das Problem, dass wir Leute, ist eigentlich schon falsch, wenn ich sage, in unserem jeweiligen Lager, weil die hatten wir nicht im Griff sozusagen, gab es trotzdem Leute, die einfach Dinge durchgezogen haben oder Beleidigungen und sonstige Dinge ausgestoßen haben, was wir beide, Klaus Vogt und ich beide, nicht gut fanden. Aber wir hatten beide wenig Handhabe, irgendwas dagegen zu unternehmen. Manche Dinge können Sie nicht mehr kontrollieren. Aber wir können für uns in Anspruch nehmen, dass wir zumindest uns jederzeit aufrichtig in die Augen gucken konnten, uns aufrichtig die Hand schütteln konnten. Und was wir auch nach wie vor tun, denn ich bin ja sehr oft im Stadion und wir sehen uns auch sehr oft im Stadion. Und dementsprechend haben wir da also jetzt kein Dissens, dass wir so sagen, boah, ich bin jetzt sauer, weil ich nicht gewählt worden bin. Nee, ich habe auch immer wieder die Hand ausgestreckt zu sagen, wenn man meine Hilfe braucht beim VfB, dann bin ich auch bereit, was zu machen. Und hier und da engagiere ich mich auch nach wie vor mit, also was im e.V. angeht, was die einzelnen Abteilungen angeht. Wenn da der Ruf kommt, sie bräuchten Hilfe, dann stehe ich nach wie vor da. Und ansonsten beobachte ich das sozusagen aus dem Tribünensitz heraus, was es da für Entwicklungen beim VfB gibt.
Da geht es mir ähnlich wie Ihnen. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich habe das Ganze nur so am Rand mitbekommen. Deswegen kann ich da auch gar nicht mehr dazu sagen. Herr Steiger, ich möchte abschließend noch eine Frage stellen. Wie kann man Sie und die Arbeit der Björn-Steiger-Stiftung aktiv unterstützen?
Also zum einen gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Auch wir sind natürlich manchmal immer wieder darauf angewiesen, dass uns manche Missstände vielleicht selber nicht so auffallen. Also das heißt, wir kriegen auch immer wieder Mails mit Leuten, die uns dann einfach mal erzählen, was ihnen so widerfahren ist und dergleichen. Also da kann man klar sagen, solche Informationen kann man uns mal geben. Also wenn jemand glaubt, da gibt es einen Missstand, den darf man uns gerne mal anzeigen. Wenn wir, wie gesagt, wir können nicht überall unsere Augen haben. Und dann gucken wir uns das selber an, bewerten das. Und wenn wir der Meinung sind, jawohl, die Person hat recht, da muss man was machen, dann versuchen wir das in Angriff zu nehmen. Dasselbe auch, wenn einer eine Idee hat, zu sagen, hey, ich habe eine Idee, wie man was verbessern kann, aber mir fehlen die Mittel und mir fehlen auch die politischen Möglichkeiten, dann kann man uns das gerne auch zukommen lassen und auch das wird dann von unseren Leuten mit angeguckt und mit bewertet und im Zweifel sagen wir, ja, dann lass uns gemeinsam den Weg gehen, finden wir gut. Und das Dritte ist natürlich, sind wir für jede Spende dankbar, denn ohne die Spender und vor allen Dingen Fördermitglieder, die wir in der Stiftung haben, also wir haben mehr als 200.000 Fördermitglieder, die uns jährlich unterstützen mit eben einem Betrag zwischen 25, 30, 40, 50 Euro. Und das ist sozusagen die Basis, mit der wir eben auch die Dinge tun können, die wir eben tun. Und weil tatsächlich am Ende kostet, egal was wir tun, alles irgendwie Geld. Das ist, und das für uns manchmal Schwierige ist, nicht alles, was wir tun, ist sichtbar. Also zum Beispiel das, was ich jetzt mit Corona gesagt habe, ist ja für die meisten dann gar nicht sichtbar gewesen. Okay. Trotz alledem, das hat uns am Ende, ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwann gar nicht mehr nachverfolgt, wie viel, aber es waren schon ein paar Millionen, die da reingegangen sind, weil für umsonst gibt es das dann halt auch nicht. Also daher ist das so der Weg.
Dann hoffe ich mal, dass in Zukunft weiterhin viele Menschen Sie unterstützen. Und ich persönlich möchte mich jetzt noch bei Ihnen stellvertretend für das unermessliche Engagement Ihres Vaters bzw. Ihrer Eltern und das der Björn-Steiger-Stiftung bedanken. Ich glaube, das ist eine Sache, die können wir alle gar nicht genug gutheißen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, und auch vielen Dank wie immer an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. Ich sage bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
Ja, also auch von meiner Seite herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, war interessant. Ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt ja doch über eine Stunde miteinander. War nett, dabei gewesen zu sein. Und auch an alle anderen, die jetzt diesen Podcast hören, würde ich jetzt als Schlusswort nur sagen, bleiben Sie alle gesund.